Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Thilo Hartmann ist heute unser Experte. Er ist Psychologe. Wir reden über Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene in der Pandemie. Die Politik, klar, für die war es auch die erste Pandemie in ihrer Lebenszeit, finde ich, hat am Anfang Kinder und Jugendliche nur so als Risikofaktoren behandelt. Also oh, die feiern da Partys und die infizieren sich. Aber um ihr Seelenheil, finde ich, waren sie nicht so richtig besorgt. Herr Hartmann, ich habe vor kurzem im Rahmen von einer Familienfeier lange mit einer 14-Jährigen geredet. Die sagte, sie hätte zwischenzeitlich einfach nur noch geweint und wäre total unglücklich geworden und hat lange gebraucht, wieder in so eine Normalität, neue Normalität zu finden. Ist das üblich bei vielen oder eine Ausnahme?
Ich glaube, das ist üblich und auch angemessen bei dem Stress und der Unsicherheit, die die Kinder und Jugendlichen im Moment erleben. Und da ist einfach auch eine bestimmte Art von Stressgefühl und Weinen oder Erschöpfung, Traurigkeit zu empfinden oder auch wütend zu werden, ängstlich zu sein, Hilflosigkeit, die Gefühle zu durchlaufen, ist ein Teil dieses Prozesses. Und wenn man da wieder mit einer Stärkung und einer neuen Option rausgehen kann, hat man auch das gut verarbeitet. Es ist nur jetzt halt die Frage, wer schafft es, diese Herausforderung gut zu arbeiten und durch den Stress und die Anforderungen gestärkt daraus hervorzugehen. Und für wen wird es vielleicht eine dauerhafte Einschränkung?
Also bevor wir jetzt wieder gestärkt sind, könnten Sie uns nochmal sagen, was da psychologisch eigentlich passiert ist? Ich konnte nicht mehr, wenn ich jetzt betroffen bin, ich konnte nicht mehr in die Schule gehen. Mein Freundeskreis war nicht mehr so richtig sichtbar. Lehrerinnen und Lehrer waren teilweise auch überfordert. Meine Eltern habe ich auch anders erlebt als sonst. Also es war irgendwie ein ganz anderes Leben.
Das war ein anderes Leben und diese Veränderung bedeutet erstmal eine Art von Stress. Das heißt, wir leben ja in bestimmten Routinen, die machen es uns möglich, gut durch den Alltag zu gehen, uns als kompetent und Herr unseres Lebens zu empfinden. Und jetzt kommt eine neue Situation, wo wir uns anpassen müssen und diese Unsicherheit führt dazu, dass wir neue Handlungen ausführen müssen und nochmal neu überlegen müssen, ist das jetzt richtig? Früher hat man sich die Hand gegeben, das war richtig, jetzt plötzlich ist es nicht mehr richtig. Und das ist eine Herausforderung, das braucht Rechenleistung und das zieht Ressourcen ab von den Sachen, die wir sonst im Alltag machen. Deswegen haben viele Schüler sich halt in der Schule als weniger kompetent erlebt, weil da einfach weniger Energie und Rechenleistung quasi für die Hausaufgaben zur Verfügung standen.
Thilo Hartmann ist Psychologe, kennt sich aus mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und denen ging und geht es teilweise in der Pandemie nicht so gut. Was brauchen die jetzt, um sich wieder zu festigen? Denn diese verschiedenen Wellen, das hat einiges angerichtet, haben wir gehört. Also unglückliche Kinder raus aus dem Alltag. Wir waren zwar noch an den Stellen, an denen wir vorher waren, aber das ganze Leben war plötzlich anders. Herr Hartmann, ich habe gerade von einer Kollegin gehört, zwei Jungs, beide immer so Fußball und viel bewegt. Sie hatten Garten, die wollen aber gar nicht mehr raus. Also sie fühlen sich so ein bisschen schlapp, machen nichts mehr. Und im Chat, dazu passt das ganz gut, da schreibt nämlich Ina, ich habe den Eindruck, meine Tochter 14 hat verlernt, ihre Freizeit zu gestalten. Sie ist am Handy. Ich frage, worauf hast du Lust? Sie sagt, weiß nicht. Es wirkt, als hätte sie den Antrieb verloren. Was kann ich tun, fragt sie. Was sagen Sie?
Also tolle Fragen und sehr interessant. Ich würde erstmal vielleicht den Fokus darauf richten, dass natürlich mit 14 auch die Pubertät da ist. Und es macht vielleicht nicht Sinn, alles direkt auf Corona zu schieben, sondern auch die Pubertät an sich ist eine schwierige Zeit und ist gekennzeichnet von Antriebslosigkeit oder Hyperaktivität und gerade dem Nichtwissen, was man tun soll. Ja. Das heißt, die Kinder befinden sich sowieso vielleicht in einer Entwicklungsphase, wo es drunter und drüber geht und dann kommt noch Corona mit drauf. Und was wir jetzt gucken können, ist, wie können wir da unterstützen, dass das gemeistert werden kann.
Also was machen wir, damit es denen hilft und wir nicht als die Nerver dastehen?
Genau, und das wäre vielleicht auch der Tipp dann an Ina. Ich glaube, wichtig ist, der Tochter oder Jugendlichen und Kinder in dem Alter zurückzumelden, dass das, was sie gerade erleben, normal ist. Dass es nicht ihre Schuld ist in dem Sinne, dass sie jetzt nicht wissen, was sie tun sollen. Sondern, dass das ein bestimmter Zeitraum im Leben ist und vielleicht auch jetzt durch die Corona-Situation halt nochmal verstärkt wird. Und dass wir dann vielleicht das Gesprächsangebot machen und fragen, wie geht's dir jetzt oder was könntest du dir vorstellen? Manchmal vielleicht auch einfach zu sagen, probier doch einfach das mal aus und wenn es dir dann keinen Spaß macht, kannst du es ja wieder sein lassen. Und manchmal macht es vielleicht auch Sinn, Sachen einfach mal anzustoßen und zu sagen, so, wir grillen heute oder wir gehen heute schwimmen und du kannst mitkommen oder du kannst es sein lassen oder du kommst erstmal mit und wenn es dir da nicht gefällt, dann kannst du es auch sein lassen, so dass es quasi wieder in die Handlung reingeht und in das Erleben und man kann diese Situation vielleicht mal ausprobieren, auch wenn man nur gefragt wird, sich nicht vorstellen kann, dass es Spaß macht.
Also es kommt dann Angebote unterbreiten, ins Handeln kommen, haben Sie gesagt, aber ohne Druck. Also wir dürfen als Eltern da auch nicht beleidigt sein, wenn die dann sagen, ach nee, dann gucke ich weiter aufs Handy.
Genau, ohne Druck und mit viel Respekt dafür, dass diese Stimmungslage eine schwierige Situation ist. Auch für einen Erwachsenen schwer zu auszuhalten, wenn man sich antriebslos fühlt und nicht weiß, was man tun soll, um Jugendliche halt das nochmal viel stärker erleben.
Nun wollen wir ein bisschen den Blick lenken auf die Schule, denn da läuft auch einiges schief. Marion hat angerufen aus Schmargendorf.
Also das Problem ist, mein Enkel ist jetzt in die dritte Klasse gekommen, hat ganz große Anfangsschwierigkeiten, weil die Klassenlehrerin erstmal für ein Dreivierteljahr fehlte in der Grundschule, also hat schon ganz schlechten Anfang gehabt, sagen wir mal so. Ist jetzt in die dritte Klasse gekommen, ist noch überhaupt gar nicht richtig reingekommen in den Schulbetrieb und bewegt sich jetzt leider auf dem Wege wirklich zu einem Schulverweigerer. Es gibt unwahrscheinliche Schwierigkeiten und Sie wissen ja auch, Corona spielt ja auch eine riesengroße Rolle. Er war viel zu Hause und wir wissen jetzt nicht mehr weiter.
Ja,
und
dieses Gefühl, wir wissen nicht mehr weiter, das spiegeln uns ganz viele von Ihnen hier, die hier anrufen. Herr Hartmann, in diesem konkreten Fall, ja, was nun?
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dem Jungen auch zurückzuspiegeln, dass das, was er erlebt, jetzt erstmal okay ist und normal ist und dass es nicht seine Schuld ist und dass man versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden. Mhm. Und wenn es tatsächlich so stabil ist und dauerhaft ist, dass der Junge die Schule verweigert, dann ist es vielleicht auch gut, sich professionelle Unterstützung zu holen. Also zuerst die erste Anlaufstelle wäre da sicherlich die Schulpsychologin oder den Schulpsychologen anzusprechen und zu gucken, ob er dann Zugang hat. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, über eine psychologische Beratung mit dem Jugendlichen oder dem Kind rauszufinden, was vielleicht dahinter steckt. Also meistens sind es einfach also für das Kind, zumindest aus Kindersicht, ein unlösbarer Konflikt, oftmals auch ein unaussprechlicher Konflikt, der mit dem Schulbesuch zu tun hat und der dann dazu führt, dass das erstmal abgelehnt wird.
Unaussprechlich heißt, wenn die jetzt wohlmeinend mit dem Kind reden und sagen, sag doch mal, dann hat das eigentlich keinen Sinn?
Genau, also wenn man es mit dem wohlwollenden Nachfragen nicht rausfindet und es dreht sich irgendwie im Kreis, dann ist es oft so, dass das Kind oder der Jugendliche das vielleicht gar nicht benennen kann, weil er es selbst kognitiv nicht weiß, sagen kann, okay, ich habe jetzt einen Streit mit jemand aus der anderen Klasse und das macht mir Angst. Aber wenn man sich länger Zeit nimmt und weiß, wonach man fragen muss oder vielleicht auch in der Schule halt Möglichkeiten hat, Schulpsychologin oder Klassenlehrerin anzufragen, kriegt man vielleicht raus, was es ist. Und wenn man das exploriert hat, kann man dafür eine Lösung finden.
Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Wie geht's Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Pandemie? Stellenweise überhaupt nicht gut, haben wir von Thilo Hartmann gehört, Psychologe, der auch wiederum mit Schulpsychologen arbeitet, mit Lehrerinnen und Lehrern, also mit allen, die auch ganz nah dran sind an Kindern und Jugendlichen. Es gab viele Fragen von Ihnen schon. Antriebslosigkeit ist ein großes Thema und plötzlich ist alles so laut und wieder so viel und die Schule geht los und wir haben uns eigentlich gefreut. Unsicherheit, Herr Hartmann, darüber haben wir eben geredet. Das ist ja auch etwas, was die meisten Erwachsenen auch hassen. Um wieder in die Handlungsfähigkeit zu kommen, haben Sie eben erklärt, das leuchtet mir auch sehr ein, müssen wir uns so kleine Sicherheitsinseln dann schaffen. Ja, das mit der Handlungsfähigkeit, lassen Sie uns das ein bisschen vertiefen. Also wie können wir Kindern und Jugendlichen so eine Handlungsfähigkeit eröffnen?
Genau, also Antriebslosigkeit kann zum Beispiel auch ein fehlgeleiteter Lösungsversuch sein, für in der Unsicherheit zu handeln. Also ich komme zu keiner guten Lösung, dann mache ich lieber gar nichts. Wichtig ist jetzt, wie komme ich wieder in die Handlung? Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, das Problem in kleinere Teilprobleme zu unterteilen. Und wenn ich das ganze Problem nicht lösen kann, weil es zu komplex ist, suche ich mir die Teilprobleme, die innerhalb meines Handlungsbereiches sind, in denen ich eine Lösung finden kann.
Zum Beispiel ein konkretes Bild bitte, damit wir jetzt wissen, also was ist das Riesenproblem?
Das Riesenproblem ist zum Beispiel Corona, eine Infektionskrankheit, und ich habe Angst, meine Familie anzustecken.
Ja.
Und die kleine Lösung ist, ich kann zum Beispiel, bevor ich in die Wohnung gehe, die Hände waschen.
Mhm.
Und in dem Moment, wo das Kind lernt, das Händewaschen ist eine Möglichkeit, das Problem zu lösen, bin ich handlungskompetent. Ich erlebe mich als selbstwirksam und ich kann was richtig machen.
Ja.
Und das zu unterstützen, auch damit es dann quasi für das Kind gut sein zu lassen. Für das Kind ist es wichtig, diesen Handlungsteil richtig zu machen und auch die Bestätigung dann von den Eltern zu bekommen, das ist jetzt gut, der Rest, das machen die Erwachsenen.
Und dass wir manche Sachen einfach im Moment gerade nicht bestimmen können, das ist ja auch für uns alle gerade schwierig. Ne? Wir haben geplant, egal ob Urlaube oder Lebensphasen, Karriereschritte, ganz viel ist da zusammengebrochen, Existenzen sind kaputt. Wir konnten damit gar nicht mehr umgehen. Das ist für uns alle jetzt gerade ein bisschen existenziell neu, oder?
Genau, im Prinzip muss man erstmal unterscheiden, in dieser Unsicherheit kann ich mir hier Teilprobleme machen? Kann ich dieses Problem überhaupt lösen? Liegt das innerhalb meines Bewältigungsbereiches? Und wenn nicht, dann muss ich eine andere Lösungsstrategie suchen. Zum Beispiel kann ich jemanden finden, der mich dabei unterstützt, der die Handlungskompetenz hat. Oder im Zweifelsfall, gerade bei solchen großen globalen Problemen, muss man auch einfach akzeptieren, dass man als einzelner Mensch nicht in der Lage ist, das zu überblicken und zu lösen, und muss da vielleicht mit einer Haltung von Demut rangehen und sagen, ich muss mich auf meine Bereiche konzentrieren, wo ich handlungsfähig bin, wo ich mir eine Sicherheit haben kann, und für die anderen oder für das Größere, das gesamte Problem, brauche ich ein bisschen Abstand.
Die Politik hat am Anfang, weil es für die ja auch neu, diese Bevölkerungsgruppe eher so als die Treiber der Pandemie immer gesehen, aber so ihre Seelen nicht so richtig analysiert, glaube ich. Ich hoffe, das wird, falls wir nochmal in so eine Welle geraten, besser. Herr Hartmann hat erzählt, was das auch gemacht hat mit dieser Bevölkerungsgruppe, dass es viel Unsicherheit gab, auch viel Unglück. Herr Hartmann, gerade wenn wir jung sind, dann sind unsere Freundinnen, unsere Freunde sind extrem wichtig für uns. Also auch, dass wir diesen Kreis haben und nicht nur unsere Eltern. So, jetzt konnten wir die gar nicht mehr sehen. Dann haben die Eltern vielleicht auch gesagt, geh da nicht hin, die stecken dich vielleicht noch an. Das fand ich emotional auch schon unangenehm, dass die Menschen, denen wir eigentlich unser Herz öffnen, dass wir die jetzt als potenziell gefährlich wahrnehmen mussten. War das schlimm?
Ich glaube, das war total schlimm, und diese Angstkommunikation war, glaube ich, auch unglaublich belastend. Und es war so eine Ambivalenz bei den Kindern zwischen den Bedürfnissen. Und jetzt muss man sagen, das ist ja nicht Spielen. Ne? Also die Kinder brauchen ihre Klassenkameraden jetzt nicht zum Spielen. Wir nennen das Spielen. Aber es ist die Entwicklung des Kindes zu einem erwachsenen Menschen hin. Mhm. Und der braucht zu bestimmten Zeitpunkten halt soziales Gegenüber. Und das wird im Spiel gemacht, weil am besten lernt man halt mit Freude und Neugier im gemeinsamen Spiel. Aber wenn man das wegnimmt oder einschränkt, dann verhindert man auch den Aufbau von weiteren Kompetenzen im späteren Leben.
Ja.
Also hier ist ganz, ganz wichtig, so viel wie möglich sozialen Kontakt und Interaktion und auch Interaktion in einem sicheren und geschützten Rahmen zu ermöglichen.
Also auch wir sind jetzt schon fast bei Social Media. Ich habe von vielen Eltern, so von 16-Jährigen gehört, die waren dann sauer mit ihren Kindern, hey, du hängst nur noch am Handy oder am Rechner. Aber das war für die ja teilweise auch der einzige Raum, die einzige Chance, mit ihren Kontaktpersonen, mit ihrer Gruppe, die sie eigentlich brauchten, zu interagieren. Also war da das eigentlich auch ein Segen?
Genau, es war eine Lösungsstrategie, es war auch ein Segen. Es hätte vielleicht mehr Unterstützung von den Erwachsenen gebraucht, um Kommunikationsformen und Strukturen aufzubauen, die es ermöglichen, in einem sicheren Rahmen zu kommunizieren. Das Nutzen von öffentlichen Chats und WhatsApp, wie es halt in der Freizeit gemacht wird, war für die Schulanwendung vielleicht nicht so gut, weil da dann natürlich unkontrollierte Kommunikation und Mobbing stattgefunden hat. Das war nicht der sichere Rahmen wie in der Schule. Mhm. Die Schulen, die es geschafft haben, eine eigene Plattform aufzubauen, wo quasi getrennt kommuniziert werden konnte als Schulevent, wo die Schulregeln auch
gelten. Die hatten da einen Vorteil und konnten eine sichere Kommunikation ermöglichen. Und das ist ein Mehrwert auch. Dann, wir lernen ja die Kinder oder wir bereiten die Kinder ja nicht auf unsere Gegenwart vor, sondern auf eine Zukunft. Und in der Zukunft wird wahrscheinlich die Kommunikation über Internet und solche Plattformen oder Medien halt viel mehr stattfinden, auch im beruflichen Kontext. Und es ist so ein Teil jetzt auch der Übung, das zu lernen, wie kann ich mit weniger vielleicht emotionalen Reaktionen beim Gegenüber, weil ich ihn ja nicht sehe, trotzdem eine gute Kommunikation aufbauen.
Thilo Hartmann ist Psychologe, kennt sich aus mit der Gefühlswelt von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Denen ging es nicht immer gut, während der Pandemie immer noch nicht. Und darüber reden wir jetzt. Jetzt wollten wir mal über die Studentinnen und Studenten reden, Herr Hartmann. Also ich sehe auch eben, vor allem bei meiner jüngeren Tochter, die ist genervt, dass es nicht mehr mit Hörsaal und kein Austausch mehr mit anderen. Die Idee von Universität ist ja eigentlich auch dieses Miteinander. Da hat die Pandemie auch voll reingeschlagen, oder?
Genau, und das trifft vielleicht nicht nur die Studenten, sondern die jungen Erwachsenen als Ganzes, als eine Gruppe, die sich rausentwickelt hat aus dem Elternhaus, jetzt diesen sozialen Kontakt eigentlich nicht mehr als Stütze nutzen können, oder weil sie aus ihrer Entwicklungsperspektive ja in diesem Trennungsprozess drin sind, sondern gerade angewiesen sind auf neues Netzwerken, auf viele soziale Kontakte, um sich selbst zu finden, um die Identität zu entwickeln. Ja. Und Einsamkeit, das zeigt Forschung, wird von Jugendlichen als körperlichen Schmerz wahrgenommen. Das heißt, viele junge Erwachsene leiden zum Teil furchtbar zurzeit.
Und wie können Eltern an der Stelle unterstützen? Denn die sind ja jetzt oft räumlich getrennt.
Genau, sie sind räumlich getrennt. Es ist auch nicht mehr so wirklich ihre Aufgabe. Also die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen suchen ihre Unterstützung oder anders. Sollten ihre Unterstützung gerade nicht mehr bei den Eltern suchen, sondern im Spannungsfeld halt eher bei den anderen Gleichaltrigen. Und da auch bei vielen unterschiedlichen, um Varianz reinzubekommen, um festzustellen, wer bin ich denn jetzt eigentlich im Gegensatz zu meinen Eltern oder zu den Freunden, die sie kennenlernen. Das heißt, sie brauchen unbedingt unterschiedliche soziale Kontakte, um ihre Identität zu entwickeln.
Ja, Herr Hartmann, da müssen wir gleich nochmal weitermachen. Aber jetzt schon mal eben die Frage, weil ich das im Chat jetzt immer wieder sehe heute. Da sind die Kinder jetzt wieder ein bisschen kleiner. Und Eltern fragen immer wieder, kann das sein, dass mein Kind gar kein Interesse mehr hat an diesen Kontakten, dass das jetzt verkümmert ist? Ich kann mir das gar nicht so vorstellen, aber kann der Wunsch nach Kontakten verkümmern?
Also es gibt sowieso unterschiedliche Persönlichkeiten, auch bei Kindern. Klar. Es gibt Kinder, die sind eher introvertiert, die gehen nicht so schnell in Kontakt. Die hatten vielleicht bei Corona also einen bestimmten Anteil davon auch sogar einen Vorteil, weil sie in das Schulsystem besser reingepasst haben. Mhm. Die konnten besser mit dem Unterricht umgehen. Die mussten nicht mehr vor an die Tafel. Die fühlten sich sicherer. Die konnten vielleicht aufholen. Und es gab den anderen Teil, der dann diese Situation noch als Rückzug benutzt hat, vielleicht dann auch gar nichts mehr für die Schule gemacht hat, den Chat nicht benutzt hat und tatsächlich sind Schüler komplett vom Radar der Lehrer verschwunden. Die waren weg, die waren nicht mehr erreichbar. Und das ist natürlich eine große Gefahr, wo man dann genau hinschauen muss.
Wir haben schon darüber geredet, wie das ist, wenn wir uns wieder als wirkmächtig empfinden, also dass wir da selber wieder ins Handeln kommen. Können wir noch mal ganz, ganz kurz bei diesem Handeln bleiben? Also selbst als Erwachsener ist es ja für mich nicht immer einfach, wenn Sie als Profi mir erklären, so du musst das in Häppchen aufteilen und es machen. Als Kind ist es vielleicht auch das erste Mal, dass ich meine Umwelt und auch die Erwachsenen als so chaotisch wahrnehmen. Finden die das chaotischer noch als wir?
Ja, ich glaube, die nehmen sehr genau wahr, wenn ihre Umwelt auf eine Art die Muster verändert. Ja, es ist weniger die kognitive Bewertung darüber, was das jetzt eigentlich ist, sondern die Kinder erkennen, das Muster stimmt nicht mehr. Da läuft irgendwas anders und das verursacht alleine schon Stress.
Ja.
Und je weiter entwickelt sie sind, können sie dann auch schon vielleicht mehr die Hintergründe erfahren und sehen, okay, meine Eltern sind verunsichert oder die Lehrer sind verunsichert, die haben Angst, die sagen, jeder sagt irgendwie was anderes. Und diese Verunsicherung wird dann wieder auf die Situation projiziert, quasi als erster Hinweis, wie kann ich jetzt eine Situation einschätzen, wenn meine Eltern Angst haben, muss die Situation gefährlich sein, muss ich in Gefahr sein.
Klar, und deshalb, da haben wir schon geredet, wie wir als Erwachsene wieder uns auch ein bisschen erden, damit wir wieder was geben können. Wir wollten ja jetzt unbedingt nochmal darüber reden, aber dieser Exkurs war mir wichtig. Also können wir soziale Interaktion und den Wunsch danach verlernen? Ich frage das deshalb, weil Rainer im Chat geschrieben hat, unser Sohn besucht die dritte Klasse. Ich holte ihn am Mittwoch von der Schule ab und stell fest, er ist auf dem Schulhof ganz mit sich allein, spielt auch alleine, fremdelt mit seinen Schulfreunden. Und er hat irgendwie, schreibt Rainer, die Unbefangenheit mit seinen Kumpels verloren, scheint es mir. Wie kann ich ihn unterstützen, dass er zurückfindet? Ja, das gepaart mit der Frage, können wir sowas verlernen?
Also das ist eine super Beschreibung, die Rainer da in den Chat geschrieben hat. Und ich glaube, ja, wir können soziale Bedürfnisse verlernen oder wir können sogar soziale Angst lernen. Und Kinder sind ja Lernmaschinen. Die sind jetzt in eine Situation gekommen, wo sie viele neue Sachen lernen mussten. Und eines war plötzlich, Abstand zu halten oder vielleicht auch die Angst zu übernehmen, man könnte sich anstecken. Andere Kinder sind vielleicht ein Risikofaktor. Ja. Und sie mussten ihre Bedürfnisse nach sozialen Kontakt auf eine bestimmte Art hemmen. Die konnten nicht einfach mal loslaufen und die anderen umarmen. Das heißt, wenn sie sich vorgestellt haben, sie gehen in sozialen Kontakt, das normalerweise schüttet das einen Belohnungsbotenstoff aus, man freut sich, man ist motiviert, man will hinrennen. Und jetzt mussten sie lernen, dieses Bedürfnis zu unterdrücken. Und das kann dazu führen, wenn das gut gelernt ist, ne, dass man auch nicht mehr in diese soziale Motivation reinkommt, dass einfach man, um sich nicht so schlecht zu fühlen, erst gar nicht das Bedürfnis entwickelt.
Ich verstehe.
Das sieht dann einfach nicht mehr so attraktiv aus, jetzt darüber zu rennen.
Leuchtet total ein, aber jetzt, was könnte Rainer seinem Sohn Gutes tun?
Also ich glaube, man kann es wieder umlernen. Und eine Möglichkeit wäre, einmal das Kind wieder darauf zu orientieren, zu sagen, guck mal, wie war das früher, als du mit Peter gespielt hast? Ne? Und ihn dann durch tolle Situationen im früheren Erleben zu führen, dass das Gehirn wieder merkt, okay, das war toll, das war super, ja, und der Botenstoff springt an. Und die andere Option ist es, natürlich im realen Leben solche Situationen zu fördern, wo die Kinder wieder in Kontakt kommen. Das läuft dann oft automatisch. Also wenn der erste Schritt gemacht ist und die kommen wieder ins Spiel, dann macht das auch einen tollen, klar, Spaß. Und die sind wieder voll dabei.
Ja, leuchtet ein.
Und wenn diese Erfahrung dann auch wieder ein paar Mal gemacht wurde, dann überschreibt das auch mit der Zeit diese Hemmung wieder.
Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Über Schule haben wir schon viel gesprochen und Herr Hartmann hat gesagt, Kinder sind Lernmaschinen, und da haben einige von Ihnen sich gemeldet und gesagt, na, das klingt ja so wie roboterhaft, und das hat Herr Hartmann natürlich nicht gemeint, sondern er hat eben gemeint, dass Kinder so unglaublich schnell und viel aufnehmen und auch viel lernen und dass diese Zeit so wichtig ist. Und jetzt reden wir über etwas, was besonders traurig und unangenehm war in dieser Zeit, psychische Erkrankungen, von einigen Suiziden habe ich tatsächlich auch gehört, also richtig tragisch. Herr Hartmann, Sie haben schon gesagt, ja, die Zahlen sind gestiegen, was Beratungsbedarf angeht. Es seien aber oft auch Kinder, die sowieso an der Grenze zu diesem Problem gewesen wären. Aber die Pandemie hat es schon verschärft und hat einige dann da, ich formuliere es jetzt ein bisschen simpel, da böse rübergeschubst, oder?
Genau, es ist gerade in der ersten Welle war es so, dass viele noch gute Ressourcen hatten und Coping-Möglichkeiten mit ihren Problemen umzugehen.
Ja.
Und diese Ressourcen, zum Beispiel ambulante Beratungseinrichtung oder Jugendclubs für die Kinder und Jugendlichen, wo man einfach hingehen kann, wenn es zu Hause mal Stress gibt, oder um ein Entlastungsgespräch zu haben. Viele von diesen Sachen sind weggebrochen und es gab keine adäquaten Übergangslösungen. Und das hat dann dazu geführt, dass einfach die Überforderung so stark war, dass dann sowieso schon Belastung in Richtung Erkrankung umgeschlagen ist.
Auf unserer Seite rbb888.de viele Beratungsangebote für Sie. Also falls Sie da betroffen sind, einfach mal raufgehen und sich etwas aussuchen. Ich will jetzt hier die Politik gar nicht so groß schmähen, Herr Hartmann, aber ich hatte viele Profis, auch Kinder- und Jugendärzte in der Sendung, die immer wieder gesagt haben, liebe Politik, ihr guckt da drauf zu wenig. Klar war das jetzt für alle neu. Sie haben mir auch schon gesagt, das hat sich dann verbessert. Wir wollen alle nicht hoffen, dass wir nochmal in eine solche Situation geraten. Aber falls ja, werden wir dann, sind wir besser aufgestellt?
Ich bin mir nicht sicher. Es gibt so erste Ideen dazu, wie eine bessere auch psychosoziale Versorgung stattfinden kann. Ich glaube, wir haben gelernt, bestimmte Beratungsangebote digital auch anzubieten, was unglaublich wichtig ist. Das war in der ersten Welle noch nicht so etabliert. Ja. Das heißt, da kann ich mir vorstellen, da ist einiges an Lernen hat einiges an Lernen stattgefunden. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, schon früher zu gucken, bevor eine Erkrankung entsteht, bevor die Dinge so schief laufen, dass ein Kind tatsächlich eine Depression oder eine Angststörung entwickelt, drauf zu gucken und da Möglichkeiten in den Schulen, in den sozialen Einrichtungen zu schaffen, wie man das auffangen kann. Mhm. Das heißt, mehr Schulpsychologinnen in die Schulen, um da flächendeckend eine Expertise zu schaffen, die Stressmanagement mit den Schülern machen können, die gucken können, wo es in den Klassen vielleicht Probleme gibt, wo diese einzelnen Schüler sind, die komplett abgehängt wurden, die auch Beratungsangebote machen können.
Ein Thema zieht sich wirklich durch bei Ihnen heute, nämlich Apathie bei Kindern und Jugendlichen und so dieses Gefühl, ich will gar nicht mehr mit meinen Freunden viel machen. Ich habe es vielleicht mal gerne gemacht, aber jetzt möchte ich nicht mehr. Herr Hartmann hat schon gesagt, das kann aber wieder erlernt werden. Wir bleiben nochmal bei diesem Thema mit Julia in unserem Chat. Unser Sohn zieht sich immer wieder zurück. Er wollte nach dem Abi Interrail ein paar Monate, wollte losziehen. Wegen der Pandemie wurde das gecancelt. Nun hängt er nur noch in seinem Zimmer, spielt Computerspiele, keinen Bock auf gar nichts. Seine Kumpels sind auch so, erst 19. Ich möchte ihn fast schütteln, weil es mich fast aggressiv macht, damit er mal wieder was macht. Also schütteln bringt vermutlich nichts, das weiß Julia auch. Was empfehlen Sie, Herr Hartmann?
Ja, es ist eine schwierige Situation auch für Eltern. Oft, wenn die Kinder dann erwachsen werden, und er ist ja jetzt schon 19, ein erwachsener Mann, aus dieser Erzieherrolle in eine Mentorenrolle zu wechseln. Mhm. Und es ist vielleicht an der Zeit, die Verantwortung auch für das Leben an den jungen Mann zurückzugeben und als Eltern respektvoll zu signalisieren, dass man da ist und unterstützen kann. Also wenn es zu solchen Konflikten kommt, dann vielleicht eher von sich reden und sowas sagen wie, also ich sehe dich jetzt seit Tagen hier Computer spielen, das macht mir Angst, weil ich irgendwie das Gefühl habe, du kommst vielleicht nicht oder kriegst den Wechsel ins Berufsleben nicht hin. Da habe ich Angst, manchmal werde ich wütend oder sogar aggressiv und möchte dich schütteln. Also ich fände es toll, wenn du irgendwie an deiner Bewerbung arbeiten könntest oder dein Leben planen könntest. Wenn ich dich irgendwie unterstützen kann, dann komm zu mir, ich helfe dir gerne.
Also eine aber dann wieder die Verantwortung. Julia soll erstmal über sich reden und dann also nicht so Vorwürfe unterbreiten, sondern so wie Sie es eben beschrieben haben, auch ihre Angst vielleicht ruhig benennen.
Genau, von sich reden und so zurückgehen, nicht also in so eine Unterstützerposition, die angemessen ist für das erwachsene Alter des Sohns, ne? Ja. Der selbst die Entscheidungen lernen muss, selbst die Entscheidungen zu treffen und selbst für sein Leben Verantwortung zu nehmen. Und oftmals ist es da leichter, wenn man signalisiert bekommt, auf die Eltern zuzugehen, sich Unterstützung zu holen, als in den Konflikt zu gehen, ja, weil man da eher eine Gegenreaktion provoziert.
Simone schreibt im Chat, meine Tochter hat 4 Kilo zugenommen, hat bisher Hockey gespielt, geht jetzt nicht mehr, ist 13 Jahre alt, bewegt sich auch nicht mehr. Ich habe Angst, dass sie eine Essstörung entwickelt. Wie kann ich ihr sagen, dass sie mal weniger essen soll, ohne sie zu verletzen? Ich koche sehr gesund, aber sie holt sich dann an der Tankstelle Chips und Süßigkeiten. Also Tochter nicht verletzen wollen, ist ja schon mal ein sehr guter Ansatz. Ja, was soll sie jetzt tun, Herr Hartmann?
Ich glaube, es ist wichtig, so ein bisschen auch den Druck rauszunehmen. Also Kinder und Jugendliche haben oft gutes Gefühl für den Körper und jetzt verändert sich auch viel. Mit 13 vielleicht ist sowieso einiges verändert. Jetzt kommt Corona, sie kann den Sport nicht mehr machen, nimmt zu. Ich würde versuchen, ins Gespräch zu kommen und auch die Tochter mal fragen, wie sie die Situation gerade wahrnimmt. Und ich würde den Druck insofern rausnehmen, dass ich sagen würde, es ist normal auch, wenn man den Sport aufhört und in so eine Situation kommt, wo man öfter zu Hause sitzt, ne, dass man zunimmt. Das ist nicht gleich eine Essstörung.
Ja.
So, wir können dafür Lösungen finden. Aber auch vielleicht die Mutter ermutigen, sich da vielleicht nochmal ein objektives Kriterium zu suchen. Also inwieweit, ich weiß ja nicht, was die Tochter vorher gewogen hat. Ne? Also man kann auch zunehmen, ist vielleicht noch kein Kriterium. Das heißt, wenn die Tochter sich wohlfühlt in ihrem Körper und sie kein krankheitsträchtiges Übergewicht hat, dann ist es vielleicht wichtiger, erstmal da den Druck rauszunehmen und sich selbst wahrzunehmen und zu gucken, was möchte die Tochter, wie fühlt sie sich, und dann die guten Sachen zu verstärken, da wo es gut läuft, wo sie sich gesund ernährt, wo sie vielleicht wieder in den Sport geht, die Sachen zu verstärken und da ein Lob auszudrücken, was bei einer 13-Jährigen aber auch vielleicht eher so ein zustimmendes Nicken sein muss und kein überschwängliches Lob.
Ja.
Und das Negative vielleicht dann eher ignorieren.
Gut, Sport ist ja jetzt wieder möglich, vieles geht wieder, wir hoffen, dass das auch so bleibt. Es kann aber, wenn wir Sie richtig verstehen, Herr Hartmann, auch so sein, dass das eventuell gar nichts erforderlich ist. Dann wiegt sie jetzt mal 4 Kilo mehr und im halben Jahr vielleicht wieder 2 weniger.
Genau, vielleicht muss man auch nur Ruhe reinbringen und das Selbstbewusstsein stärken und eine Unterstützung dabei geben, dass es okay ist, mal Gewicht zuzunehmen und dass man das auch wieder verlieren kann, wenn es dann vielleicht in die nächste Sportphase geht.
Wir reden über die Pandemie. Was hat die so in der Psyche von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen verursacht? Darüber reden wir mit Thilo Hartmann, unser Psychologe heute. Er ist unser Experte. Ja, und wir haben gehört, dass die Pandemie voll reingehauen hat, dass Kinder, Jugendliche Unterstützung brauchen, dass wir die aber auch geben können. Und Inga fragt jetzt hier zum Schluss in unserem Chat, meistens ist es ja so, dass die negativen Dinge auch irgendetwas Positives haben. Was könnte das Positive sein? Ich danke für die Frage, Inge. Das finde ich richtig gut, die Frage. Also ich versuche es mal für mich. In der ersten Welle habe ich so gemerkt, also Kinder eigentlich schon erwachsen, waren dann aber alle wieder zu Hause. Und für uns war es so eine angenehme, kuschelige Familienzeit. Es hatte auch irgendwas Schönes. Herr Hartmann, jetzt sind Sie dran. Also auf der anderen Seite, in vielen Familien, haben wir auch gehört, gab es dann leider Gewalt. Das haben wir aber alles besprochen. Wir bleiben jetzt mal beim Positiven. Was gab es noch Positives für Inga?
Ja, danke, Inga. Ja, Inga, ich bin auch froh für die lösungsfokussierte Endfrage. Ich glaube, es gibt zum Beispiel den Hoffnungsschimmer, dass wenn wir das mit dem Homeschooling und dem mobilen Arbeiten gut lernen und umsetzen, dass wir das auch in der Zukunft nutzen können und damit den Schülern vielleicht mehr Möglichkeiten bieten zu lernen. Vielleicht auch Schüler und Schülerinnen mit einer chronischen Erkrankung oder einer Behinderung, die zeitweise oder ganz nicht am Unterricht teilnehmen können, so die Möglichkeit bieten, im hybriden System vielleicht im Klassenverbund mitzuarbeiten oder wenn die Eltern mal ein Auslandsjahr machen, bei der eigentlichen Klasse zu bleiben. Da, glaube ich, gibt es viele Möglichkeiten, auch im mobilen Arbeiten. Mhm. Es gab auch Studien, die gezeigt haben, dass bestimmte Gruppen von älteren Schülern durch das Homeschooling sehr viele Selbstorganisationsskills und Selbstlernkompetenzen hinzugewonnen haben. Und das ist natürlich was, was auch das Studium und das Berufsleben sehr vereinfacht, wenn man sich selbst organisieren kann, seine Lernstoffe selbst strukturieren kann. Da ist viel auch entstanden, was wir sicher noch ausbauen müssen und fördern müssen. Aber das ist eine gute Entwicklung.
Und Solidarität. Plötzlich haben viele ihre Nachbarn kennengelernt, haben vielleicht gegenseitig mal miteinander eingekauft, haben aber auch dann so oder füreinander eingekauft, haben Wertschätzung erfahren. Vielleicht bleibt das nicht alles, aber ein bisschen könnte ich mir vorstellen, diese Vernetzung, dieses auf den anderen gucken, könnte bleiben, oder?
Genau, ich habe es in Berlin erlebt, dass Studenten eine Internetplattform aufgebaut haben, um Menschen, die eine chronische Erkrankung haben oder älteren Menschen zum Beispiel beim Einkaufen zu unterstützen oder den Einkauf abzunehmen. Da sind auch Strukturen des sozialen Miteinanders und der sozialen Unterstützung entstanden, die auch dann überdauern können und vielleicht eingesetzt werden können in anderen Kontexten. Also ich habe gehört, dass bei der Flutkatastrophe da auch schon Unterstützungen schneller gelaufen sind, weil es Netzwerke gab, die sich da schon etabliert hatten.
Der RBB 888 Podcast. Die Experten.